der Trump denkt ein bisschen auf.
Ja schon, aber die Demokraten machen es ihm ziemlich einfach.
Willkommen bei 1776 im Amerika-Podcast mit dem Peter Hossli.
Und mit der Nicoletta Cimino. Heute reden wir über eine Götterdämmerung. Und zwar über das Chaos bei einer Partei, die mal so grosse Präsidenten rausgebracht haben wie Franklin D. Roosevelt und Bill Clinton.
Genau, also wir reden nicht über Donald Trump und seine MAGA-Republikaner, sondern wir fragen uns in dieser Episode, hey, was ist eigentlich los bei den Demokraten? Sie haben ja im Kongress gerade einen recht grossen Kampf verloren, nämlich den Kampf gegen die BBB, die Big Beautiful Bill von Donald Trump.
Gut, man kann sagen, die Demokraten haben nicht eine sehr grosse Chance gehabt, weil die Republikaner haben ja im Kongress eine Mehrheit. Aber Donald Trump hat die Big Beautiful Bill trotz dem Widerstand von einigen Republikanern durchgebracht und es ist ihm gelungen, eigentlich alle Mitglieder oder fast alle auf die Parteilinie zu bringen.
Und man hat auch festgestellt, oder, es hat schon Widerstand gegeben von den Demokraten, aber der war eher schwach gewesen. Also eigentlich marschiert er irgendwie durch, hat man das Gefühl. Und Demokraten, die waren wie fast nicht präsent gewesen, weder bei dieser Big Beautiful Bill noch sonst generell im Moment.
Weil Donald Trump redet davon, dass er die beiden hottesten Weeks hatte, also die beiden heissesten Wochen. Und es ist schon beachtlich, was er momentan gerade erreicht. Also Konjunktur ist trotz dem Zollchaos, das er angerichtet hat, immer noch stark. Also die Arbeitslosigkeit ist niedriger, er hat viele neue Jobs geschaffen. Der Angriff auf die Nuklearanlagen im Iran, die haben dazu geführt, dass das Atomprogramm sehr stark zurückgeworfen worden ist, ohne dass es zu einem regionalen Krieg gekommen ist. Also die Israelis und die Iraner haben momentan einen Waffenstillstand. Und vielleicht der dritte Punkt, den Donald Trump auch noch erreicht hat, er hat NATO-Länder dazu gebracht, sehr viel stärker in ihre eigene Verteidigung zu investieren.
Also man kann sagen, auf dieser Ebene sind Demokraten so ein bisschen an der Seitenlinie gestanden. Ein bisschen anders, sondern im Fokus waren sie in New York bei den Bürgermeisteramtwahlen, also bei den Vorwahlen für das Bürgermeisteramt in New York. Da ist es darum gegangen, dass man quasi den Kandidat der Demokraten auswählt. Und da hat sich recht exemplarisch gezeigt, in welchem Zustand sich die Demokratische Partei befindet. Zerrissen zwischen einer verstärkten linken Ausprägung innerhalb der Partei und auf der anderen Seite einer Elite, oder vielleicht muss man eben sagen, einer ehemaligen Elite innerhalb dieser Partei, die immer wie mehr die Macht verliert.
Und man könnte jetzt sagen, das ist in einer Stadt. Also wenn im Baden zum Beispiel die Leute zerstritten sind von einer Partei, nimmt man das national auch nicht ernst. Aber New York ist halt die grösste Stadt der USA. Und New York ist überwiegend demokratisch geprägt. Und zwar historisch. Das Verhältnis zwischen Demokraten und Republikanern liegt etwa bei 5-1. Das heisst, wer die demokratischen Vorwahlen, und die haben wir gehabt, am 24. Juni, wer dort gewinnt, der wird ziemlich sicher Bürgermeister.
Müssen wir vielleicht noch schnell kurz erklären, warum es überhaupt die Vorwahlen gebraucht hat. Das war, weil der Eric Adams, ein Demokrat, der bis jetzt Bürgermeister ist, der hat ja eigentlich Anspruch gehabt auf eine zweite Amtszeit.
Und er ist in Ungnade gefallen, weil er so skandalumwittert ist. Das ist eigentlich eine grosse Enttäuschung. Man hat sehr viel erwartet von Eric Adams, einem ehemaligen Polizist, der die Stadt übernommen hat. Und dann hat er sich aber zahlen lassen, und zwar mit Gratisübernachtungen in teuren Hotels in der Türkei. Er hat sich upgraden lassen von Economy auf Business, weil er eben eine Baubewilligung für die UNO-Mission der Türken bewilligt hat und durch das ist er in Ungnade gefallen.
Oder jetzt kann man sagen, das ist jetzt vielleicht nicht ein Riesenskandal, aber es ist doch für ein Land, das sehr genau nimmt, auch mit Wahlkampfspenden und so weiter, ist das halt etwas, wo die Leute gar nicht gutiert haben. Also, die Demokraten wollen mit dem Eric Adams nichts mehr zu tun haben und bei diesen Vorwahlen für seine Nachfolge sind mehrere Kandidaten antreten. Aber ich glaube, man kann sagen, es hat sich wie so fokussiert auf eigentlich zwei Leute, auf einen Zweikampf, und zwar den Zweikampf zwischen Andrew Cuomo und dem Zoran Mamdani.
Und ich glaube, bei dem Zweikampf lässt sich eigentlich das Problem, wo die Demokraten momentan drin sind, sehr schön zeigen. Also der Andrew Cuomo kommt aus einer bekannten politischen Familie, demokratischen Familie, aber er ist ein diskreditierter Ex-Gouverneur. Und der Mamdani, das ist ein ziemlich linker Parlamentarier mit keinerlei Führungserfahrung. Und der hat wollen, oder will die Stadt führen mit immerhin 8 Millionen Einwohnern.
Und eigentlich, wo der Andrew Cuomo seine Kandidatur hat bekannt gegeben, haben wir gefunden, oh, das ist eine grosse Neuigkeit, oder der wird praktisch durchmarschieren. Aber man muss vielleicht auch noch sagen, der hat müssen zurücktreten, der Andrew Cuomo hat müssen zurücktreten, weil ihm mindestens 13 Frauen sexuelle Belästigung haben vorgeworfen, als er eben Gouverneur war von New York. Und viele machen ihm auch seine Covid-Politik zum Vorwurf. Es seien sehr viel mehr Menschen als nötig, wenn man das so sagen kann, gestorben, insbesondere in Altersheim, weil er es während Covid nicht im Griff hatte.
Also wir haben auf dieser Seite den Cuomo, der eigentlich einer ist von dieser alten Demokraten, ein Zentrist. Und der Bill Clinton hat ja gesagt, wir sollen ihn wählen, aber eben auch, er ist sehr stark skandalbelastet.
Und auf der anderen Seite haben wir den jungen Soran Mamdani, einen ausgeprägt Linken, auch ein Israel-kritischer Mann. Also innerhalb von dieser linken Fraktion ist er, kann man sagen, fast ganz links am Rand. Und ich glaube, so die linke Fraktion, das ist eigentlich etwas, wo fast nur in Städten wie New York kann bestehen bei den Demokraten.
Oder wenn man jetzt das anschaut, man hat so ein bisschen eine bunte, laute, schrille Figur und auf der anderen Seite so ein bisschen eine umstrittene Figur wie der Cuomo. Mich hat das ein bisschen an die Wahl erinnert zwischen der Hillary Clinton, die ja auch umstritten ist, und dem Donald Trump 2016. Und das Interessante ist ja, dort hat eben der Donald Trump gewonnen. Also die schrille, laute Figur. Man hat jetzt nach den New Yorker Wahlen sich gefragt, wenn man statt dem Cuomo so ein bisschen eine langweiligere Figur lanciert hätte, dann hätte ich vielleicht den Mamdani nicht gewonnen.
Vielleicht kann man sagen, langweilig tritt auf den Mamdani zumindest nicht zu. Er stammt aus einer privilegierten Familie. Seine Mutter, Mira Nair, ist eine renommierte Filmemacherin. Wir erinnern uns vielleicht an ihren, glaube ich, bekanntesten Film «Monsoon Wedding». Der ist 2001 rausgekommen und ist für sehr viele Preise nominiert gewesen. Der Vater von Soran Mamdani ist Professor an der Columbia Universität in New York. Also eine privilegierte Herkunft, aufwachsen. Und vielleicht können wir auch noch erklären, für was das der Mamdani steht. Er will, also sein Programm übrigens wird auch Soranomics genannt, also so, wie er die Wirtschaft gestalten will. Er will zum Beispiel in Quartieren, wo es praktisch wenig Supermärkte hat in New York, wo der staatliche Supermärkte anstellen, wo dann ärmere Leute können einkaufen können, wie das genau so funktionieren, ist mir jetzt noch nicht klar, aber es erinnert mich ein bisschen an die Sowjetunion, wo es das auch gab, oder? Wo die Supermärkte, also quasi, du bist dann beim Staat einkaufen. Er will in New York auch die Mieten einfrieren, weil er sagt, dass sich viele Leute das gar nicht mehr leisten können, in New York zu leben. Und was man eben auch sagen kann, und das haben wir schon ein bisschen angetönt, er ist sehr, sehr israelkritisch. Also er hat zum Beispiel nach dem 7. Oktober 2023 hat er die Antwort von Israel auf den Terroranschlag von der Hamas hat er stark kritisiert und mit keinem Wort eigentlich darauf hingewiesen, was ehrlich war, nämlich dass es eben ein Massaker hat an Jüdinnen und Juden.
Und zwar hat er das, glaube ich, schon in den ersten 12 Stunden nach dem Angriff gemacht. Also wahnsinnig schnell. Er hat den Israelis nicht einmal Zeit gegeben, um quasi ihre Opfer zu betrauern. Was er auch gemacht hat, er hat eigentlich immer dafür aufgerufen, dass man die Polizei schwächen, die Fanden, also dass man der Polizei weniger Geld gibt. Und das sind natürlich alles Schlagworte und Programme, die in dieser liberalen, linken, elitären Ostküste, Westküstenwelt ankommt. Also ich denke an Brooklyn oder an San Francisco und Los Angeles, aber nicht im amerikanischen Landesinneren. Und dort werden letztendlich die nationalen Wahlen entschieden. Und der Donald Trump hat den Mamdani bereits als Kommunist bezeichnet und er hat gesagt, dass er New York vor ihm werde retten.
As President of the United States, I'm proclaiming here and now that America is never going to be communist in any way, shape, form, and that includes New York City.
Das also der Donald Trump zum Soran Mamdani. Jetzt, wenn es so ist, dass der Soran Mamdani Bürgermeister wird von New York, wäre er auf den Schlag. Einer von den einflussreichsten Demokraten im ganzen Land. Er würde die demokratische Agenda in der nächsten Zeit wirklich sehr fest prägen. Und ja, wenn man hier schaut, das wäre mit Blick auf die Midterms, also auf die Zwischenwahlen nächstes Jahr und natürlich auch auf die Präsidentschaftswahl 2028.
Jetzt gibt's natürlich auch Leute, die sagen, der Erfolg von Zoran Mamdani werde die Demokraten noch viel mehr wachrütteln, als dass sie jetzt sind. Und es gebe ihnen eigentlich genau wieder das, was sie brauchen, um wieder zu gewinnen, nämlich eine ganz klare Positionierung. Und es gibt aber auch andere, die natürlich sagen, die warnen, das ist die Art von Politik, die in den USA nicht ankommt.
Und die andere Hoffnung für die Demokraten ist eben die Big Beautiful Bill. Die Demokraten hoffen, dass die Bill dazu führt, dass die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession stürzt. Also Demokraten, es gibt Demokraten, die hoffen, dass das Gesetz quasi dann wie ganz deutlich zeigt, was es nämlich eigentlich macht. Es tut den Mittelstand und die Reichen bevorzugen und die Armen sind eher die darunter leiden. Und der Chuck Schumer, der Fraktionschef der Demokraten im Senat, der ist aus New York und ich glaube, er gehört zu denen, die finden, hey, das kann auch eine Chance sein, wenn die Big Beautiful Bill wirklich so vielen Leuten ans Portemonnaie geht, dann wird das für uns eine Chance sein, dass wir uns wieder positionieren können.
Ich meine, das Gesetz oder die Big Beautiful Bill ist natürlich ein interessantes ökonomisches Experiment. Ein Experiment übrigens, wo man zum Beispiel im Kanton Appenzell Innerrhoden auch angewendet hat. Der Kanton war auch verschuldet gewesen und dann hat der Kanton entschieden, wir senken Steuern senken. Und die Steuersenkungen haben dann zu einem wirtschaftlichen Boom geführt, haben dann sehr viele Unternehmen und wohlhabende Leute angezogen und durch das hat man quasi die Verschuldung können senken. Und genau das ist das, was die Republikaner eigentlich erhoffen, dass sie durch die Steuersenkungen die Konjunktur weiter antreiben können und dass die Staatseinnahmen dann aufgehen und alle davon profitieren. Und wir werden erst in ein paar Jahren sehen, ob die Wette wirklich aufgeht.
Also eben, weil es könnte auch in die andere Richtung gehen, nämlich, dass das Defizit noch stärker steigt, dass die Staatsverschuldung steigt. Man darf nicht vergessen, der letzte Präsident, der das Defizit hat gesenkt, ist der Bill Clinton gewesen. Ihm ist das mit einer boomenden Wirtschaft gelungen, aber er hat dann zumal die Steuern nicht gesenkt, sondern er
Ich glaube, über den Bill Clinton reden momentan sehr viele Demokraten, Demokratinnen, weil das ist schon so ein bisschen eine Sehnsucht. Zu dem Zeitpunkt sind die Demokraten eben wirklich noch stark gewesen. Ich glaube, was wir jetzt sicher noch mal machen, ist, was sind eigentlich die Ursachen für die Krise bei den Demokraten, die ja nicht ganz neu ist. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen historisch anschaut, dann sind wir sehr schnell beim Barack Obama, weil er hat eigentlich so ein bisschen die natürliche Reihenfolge bei den Demokraten durcheinander gebracht. Man hat das Gefühl gehabt, nach dem George W. Bush 2008 wäre das eigentlich das Jahr von der Hillary Clinton. Und er hat dann aber Hillary Clinton ausgestochen und hat sie zur Außenministerin gemacht.
Und hat dann zumal ja den Joe Biden zu seinem Vizepräsident gemacht. Der war dann schon nicht mehr der Jüngste gewesen. Ich glaube, Barack Obama hat immer ein schlechtes Gewissen gehabt gegenüber Hillary Clinton und hat dann 2016 auf sie gesetzt, statt auf Joe Biden.
Und der Biden war dann natürlich noch einiges fitter als 2020. Und es gibt Leute, die sagen, wenn der Joe Biden 2016 antreten wäre, eben auch so ein langweiliger, gegen den laute, schrille Donald Trump, dann hätte er wahrscheinlich den Donald Trump können schlagen und dann wäre der Trump gar nie Präsident geworden. Hillary Clinton war 2016 nicht mehr auf der Höhe von ihrer Kraft. Sie hat eigentlich einen schlechten Wahlkampf gemacht, sie war sehr umstritten gewesen und wegen dem hat Donald Trump dann gewonnen.
Und wo der Joe Biden 2020 nochmal antreten ist und ja der Donald Trump hat geschlagen, ist er schon recht alt gewesen und heutzutage wissen wir auch, dass er dann auch schon nicht mehr so fit ist gewesen. Er hat dann aber von, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber er hat von Covid eigentlich profitiert, in dem Sinn, dass er eben nicht fest raus haben müssen, weil man ja nicht hat dürfen und hat seinen Wahlkampf von daheim aus, vom Keller aus, wenn man so will, können gestalten.
Und dann ist eigentlich etwas passiert, wo die Demokraten wahrscheinlich wirklich sehr geschwächt haben. Das wird aus meiner Meinung nach noch sehr lang gehen. Nämlich, man hat 3 Jahre lang versteckt, wie mental schwach eigentlich der Joe Biden mittlerweile ist, wie körperlich schwach er auch ist. Und gleich hat er angekündigt, dass er 2024 nochmal möchte kandidieren. Das hat dann dazu geführt, dass die Demokraten keine Vorwahlen haben können machen. Wo es dann zu dieser Debatte gekommen ist, am 27. Juni 2024 hat die ganze Welt gesehen, wie schwach Joe Biden ist. Er hätte dann müssen seine Kandidatur zurückziehen und Kamala Harris hat das übernommen. Sie ist keine wirklich gute Kandidatin gewesen. Und das hat dann die Partei wirklich in ein Chaos gestürzt und in eine regelrechte Krise.
Ja, seit ein paar Jahren jetzt geht es immer bergab. Und ich glaube, im Moment gibt es wie noch kein Rezept, wie die Demokraten wieder aus dieser Krise rauskommen. Wir haben es gesagt, es gibt verschiedene Ansätze. Und wie man aufnimmt, hat jetzt der Sieg von Zoran Mamdani in New York in den Vorwahlen der Demokraten dazu geführt, dass es recht rumort hinter den Kulissen.
Also es gibt einige Geschäftsleute, die vieles unternehmen, um den Mamdani zu verhindern. Also an vorderster Front kämpft zum Beispiel der Investmentbanker Bill Ackman. Der sucht sehr aktiv nach einer Alternative. Und plötzlich ist der abgekalfterte Eric Adams wieder sehr viel höher im Kurs. Er wird dann als unabhängiger Kandidat antreten und je nachdem wird er vielleicht nochmal 4 Jahre New York führen.
Die Bürgermeisterwahl in New York die findet am 4. November statt von diesem Jahr. Der Wahlkampf der fährt traditionell nach dem Labor Day an, also Anfang September. Es bleibt jetzt also den Demokraten eigentlich nicht mehr viel Zeit, um sich auf jemanden zu fokussieren, um irgendwie vielleicht noch zu suchen, was gibt es noch für Alternativen oder wie wollen wir hier auftreten. Ja, die Frage ist schon, was würde passieren, wenn der Zoran Mamdani wirklich am 4. November zum Bürgermeister von New York gewählt wird?
Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, über die Zukunft zu reden, aber etwas scheint mir jetzt schon klar. Also mit einem so linken Politiker wie ihm würden die Demokraten den Republikaner landesweit eine sehr grosse Angriffsfläche geben und sie werden wahrscheinlich bis zu den Midterms dann nur noch über das reden, dass Demokraten Kommunisten sind und das ist ja so ein böses Wort in den USA und ich könnte mir schon vorstellen, dass das national könnte verfangen und die Republikaner von dem profitieren.
Ich finde es halt immer ein bisschen komisch, oder, dass man von den Demokraten verlangt, dass sie nicht zu links aussen sein, ja nicht, sondern immer Zentristenstelle. Ich meine, das verlangt man von den Republikanern auch nicht. Oder? Dort hast du wie so das Gefühl, ja, go right, be free, irgendwie. Also ich finde, das ist ein bisschen schwierig auch für die Demokraten, dass sie nicht eine gezielt Links-Aussen-Politik machen können, weil das einfach nicht fährt.
Was natürlich interessant ist, du hast jetzt gesagt, bei den Republikanern, go right, be free, Donald Trump, was ihm ja gelungen ist, ist, dass er das sehr enge Zelt der Republikaner vergrößert hat. Also zum Beispiel bei seiner Außenwirtschaftspolitik fährt er ja sehr eine linke Politik. Die Zölle oder der Isolationismus, der erinnert mich an Occupy Wall Street. Da ist er wirklich ähnlich. Jetzt bei dieser Big Beautiful Bill, wo er Medicaid stürzt, ist das natürlich sehr eine rechte Politik. Aber der Donald Trump ist viel mehr ein Zentrist, als das die alten Republikaner gewesen sind.
Vielleicht braucht es eben links wie auch einen Kandidat, der so ein bisschen die Werte wie umkehrt, dass man zum Beispiel, ich weiss doch auch nicht, wirtschaftlich sehr liberal ist und dafür sozial und konservativ. Oder ich weiss es auch nicht, aber jemand, der so ein bisschen, wie er das eigentlich gemacht auf der rechten Seite, auf der linken Seite, das Zeug ein bisschen durcheinander bringt.
Oder das, was Elon Musk angekündigt hat, vielleicht gibt es ja jetzt tatsächlich eine dritte Partei. Mhm. Elon Musk hat gesagt, wenn die Big Beautiful Bill durchkommen würde, er die Amerika-Partei gründen. Ich bin gespannt, ob ihm das gelingt.
Wie heisst die Partei, die er gründen will?
Amerika-Partei.
Okay, gut, sehr originell. Also, wir stellen fest, Demokraten in einem Teuf, schon seit längerem, das hat sich auch schon länger angekündigt. Das ist wirklich ein Moment, glaube ich, wo sich die Partei muss hinterfragen. Der Donald Trump geht auf einem Höhenflug. Wir bleiben dran bis 1776. Wenn euch die Episode gefallen hat, empfehlt sie doch weiterempfehlen, eure Kollegen und Freundinnen. Man findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Merci für das Gespräch.
Danke für das Gespräch, Nicoletta.
Tschüss.
Tschüss.